Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Wolf, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit unserer Ausgabe zu der neuen Nummer vom Evolve Magazin. Hier mit im Studio die Mitredakteurin Nadja Rossmann. Nadja, hallo.
Schönen guten Abend, hallo.
Nadja, wir sprechen heute über Wir-Räume. Und wir haben uns die letzten 3 Monate und mehr mittlerweile als die letzten 3 Monate intensiv zu dem Thema Wir-Räume in unserem Magazin Evolve auseinandergesetzt. Ich glaube, wir haben spannende Stimmen zu diesem ganzen Thema, dieser neuen Wir-Kultur gefunden. Was war denn für dich so die größte positive Überraschung oder das Highlight unserer Recherchearbeit, wo du gesagt hast, das ist eine neue Entdeckung für mich? Oder was hat dich hier einfach so angesprochen von etwas, was wirklich ein neuer Ton war?
Also ich glaube, das kann man gar nicht an einem Punkt festmachen, sondern interessanterweise geht das, glaube ich, aus dem Thema selbst hervor, dass es für mich die Kombination der vielen Ansätze ist, die wir näher betrachtet haben, die in ihrer Bezogenheit aufeinander nochmal ein ganz anderes Verständnis von wir freilegen. Weil es geht ja nicht nur darum, wir haben in dem Heft ja viele Ansätze, die man als Methode betrachten könnte, beschrieben, wie man sich einem Wir in der Praxis annähern kann. Aber auf eine gewisse Weise, um wirklich zu verstehen, was Wir alles bedeuten kann, sind eigentlich all diese Feinheiten verschiedener Zugangswege für uns bedeutsam. Und man merkt so, dass eigentlich jeder Blickwinkel darauf in einem nochmal neue Resonanzen und neue Verständnispunkte auch freilegt, was wir wirklich sein kann. Weil das Interessante ist ja, der Begriff wir als Personalpronomen, der ist uns so geläufig und kaum, dass wir sprechen lernen, können wir dann irgendwann auch wir sagen und beziehen uns immer wieder darauf. Aber über unsere Lebensspanne, über kulturelle Reifungsprozesse, über persönliche Entwicklung kriegt dieses Wir ja immer wieder einen anderen Geschmack, eine andere Spannweite, andere Facetten. Und ich glaube, das ist auch das, was wir mit dem Heft eben probiert haben, diese Fülle zu zeigen und aber auch in dieser Fülle die Differenzierung verstehbarer zu machen.
Also von der Fülle bin ich auch beeindruckt, muss ich sagen, ohne jetzt in zu viel Selbstlob hier zu verfallen. Wir haben schon ein paar gute Stimmen hier zusammengebracht. Also die Jonita Braun, die werden jetzt nicht vielleicht jeder kennen, aber World Cafés kennen viele Leute. Und die Jonita Braun, ja, die ist einfach die Erfinderin der World Cafés und hat insofern global hier einen großen Beitrag zu neuen Formen von Wir-Kultur gebracht. Und der Willem Isaacs, der in Boston ein Institut hat, das heißt Dialogos, und der ein Buch über Dialog geschrieben hat. Ich glaube, das ist eines der spannendsten Dialogbücher, die ich kenne. Also der wirklich, er hat in Boston am MIT hier auch dazu geforscht, ist wie ein spannender Kopf. Die zwei waren in einem Gespräch mit Elisabeth de Wold. Und da ist schon wirklich auch ein Wir-Forum, das über Wir-Kultur diskutiert, wo einfach sichtbar ist, ja, das ist ein Thema unserer Zeit. Ich glaube wirklich, und wir sind ja nicht die Einzigen, dass nachdem man ja sagen kann, dass zumindest das 20. Jahrhundert das Jahrhundert des Individuums war. Im vielen, also es ist natürlich verkürzt, wenn man das jetzt darauf reduziert, aber im vielen war das 20. Jahrhundert schon die radikale Zuspitzung des Individuums und der Individualität. Und irgendwo sind wir gerade beim dialektischen Gegenschwung, wo wir neue Formen von Wir-Räumen als radikale Notwendigkeiten für unsere Menschheitskultur entdecken. Und all diese Menschen sind hier wirklich einfach bahnbrechende Pioniere dessen. Ein Artikel, um es von meiner Sicht zu sagen, der mich wirklich sehr beeindruckt und auch weiterhin sehr beschäftigt, ist unser Artikel mit der Shelley Sachs, das Interview mit der Shelley Sachs. Die Shelley Sachs, eine Schülerin von Joseph Beuys, die das, was unter sozialer Plastik unter Joseph Beuys ein bisschen so mehr in Kunstkreisen bekannt geworden ist, finde ich einfach so spannend, weil einerseits, mein Joseph Beuys ist sozusagen einer der Giganten der Kunst des 20. Jahrhunderts, aber er hat hier etwas angestoßen mit dieser sozialen Plastik, das wirklich eine Bewusstseins- und Kulturform ist, die viel mit dem zu tun hat, was ein neues Miteinander und ein neues, auch ins gesellschaftlich gedachte Miteinander auf einer sehr Bewusstseinsform angedacht hier aufbricht. Und das ist etwas, was auch wirklich genuin aus diesem mitteleuropäischen Raum kommt, wo, glaube ich, hier etwas geleistet worden ist, wo wir auch mal genauer hinschauen müssen, dass hier ganz spannende Dinge liegen, an denen wir auch anschließen können. Also ich sehe unsere Arbeit sehr auch im Anschluss an Joseph Beuys sozialer Plastik und die Shelley Sachs, die ja jetzt in England, in Oxford an der Universität zu Hause ist, wo die sogar einen PhD zu sozialer Praxis machen, gehört schon zu den herausragenden Geistern dieses neuen sozialen Ansatzes. Und erstens, die drinnen zu haben, finde ich total spannend. Und zweitens, was sie zu sagen hat, die Frau, die soll man sich ansehen.
Also ich finde gerade Shelley Sachs ist eigentlich, glaube ich, fast das beste Beispiel im Heft, um sich wirklich mal so diese schöpferische Dimension, die wir Räume haben, bewusst zu machen. Weil sie wirklich in einer Tiefe beschreibt, wie wir, wenn wir uns mit anderen versuchen, nicht nur aufeinander zu beziehen, sondern auch so ein Gespür dafür entwickeln, dass aus dieser Bezogenheit etwas völlig Neues erwachsen kann. Wie schöpferisch und gestaltend wir dann wirklich in unserem Menschsein werden. Weil häufig, gerade auch wenn man zum Beispiel berufliche Kontexte betrachtet oder auch gesellschaftliche, geht man ja immer davon aus, es gibt Gruppen von Menschen und die müssen irgendwie miteinander zurechtkommen. Und dann bedeutet Wir-Arbeit häufig eher so ein moderierendes, mögliche Wogen glätten und irgendwie Zusammenarbeit möglich werden zu lassen, was ja auch eine Basis überhaupt ist, um wirklich in einem Wir-Kontext zusammen zu sein. Aber Shelley Sachs mit ihrer Arbeit zur sozialen Plastik legt ganz bewusst den Fokus darauf, dass Menschen sich bewusst werden, dass unser in der Welt sein selbst ein kreativer Akt werden kann, wenn wir uns dessen einfach bewusst sind und auch versuchen, dann einfach etwas Wesentlichem Ausdruck zu verleihen. Und das ist, wenn man so in unsere heutige, eigentlich eher pragmatische Zeit guckt, ist das einfach ein unglaublicher Schritt.
Ich glaube, das ist auch eine der Herausforderungen dieses Magazins und dieses Themas gewesen. Ich meine, einerseits ist es ja insofern ein eigentümliches Thema, als das so ein gewisses Hausthema ist. Also diese Wir-Arbeit in evolutionären Dialogen, das ist etwas, was uns, mich im Besonderen, seit 20 Jahren beschäftigt. Also irgendwie insofern ist es ein Thema, an dem wir auch persönlich sehr hängen. Andererseits ist aber das Wir-Thema ein unheimlich missverständliches Thema, weil eigentlich jeder denkt, wir, ja, weiß ich ja, was das ist. Mhm. Und jeder hat so, ja, wir müssen besser miteinander auskommen und kollegialer miteinander sein und jeder hat so seine Vorstellungen von Wir-Kultur, aber dass wir, ich sag's mal so, von einer Bewusstseinsrevolution sprechen, die ansteht, die über das individuelle Zeitalter hinausreicht und hier unser in der Welt sein radikal in Frage stellt, da dringt man oft nicht durch. Also, dass dieses Thema wirklich eine radikale Perspektivänderung unseres Menschseins bedeutet. So würde ich zumindest sehen. Da muss man durch viele Schichten von, ich weiß ja eh schon, was mit wir gemeint ist, und sei es mein Freundeskreis, sei es meine Familie, sei es wir müssen zusammenhalten, all das, was ja wichtige und auch total legitime Sachen sind, aber diese Wir-Räume, und vor allem die höheren Wir-Räume, die sind so viel mehr. Das sind, ich habe das in dem Gespräch mit Jeff Carrera, der ein alter Freund von mir ist. Wir haben diese Arbeit ja seit 20 Jahren in den USA auch teilweise gemeinsam entwickelt und gestaltet in den Leiten Next mit Andrew Cohen und unsere ganzen Erfahrungen damit, dass hier das wirklich, und ich würde es so punktuiert setzen wollen, dass das eine zweite Achsenzeit in dem Sinn ist. Also die erste Achsenzeit war so was um die 500 vor Christi, wo der Anfang der Entdeckung des Individuums und der Rationalität und all das, was jetzt dann zu unserer Moderne geworden ist, was da zusammenkam, diese Achsenzeit, die so ein großer Umbruch der Weltgeschichte war. Man könnte sie verkürzt sagen, den Anfang der Individuation benennen. Radikal verkürzt, stimmt so nicht, aber ich sage es trotzdem mal so. Wir sind, glaube ich, hier wieder an einer zweiten Achsenzeit, wo die Reintegration unserer Individualität in die Nicht-Getrenntheit des Universums durch unsere gemeinsamen Innenräume, durch unsere Subjektivität, durch unsere Wir-Räume uns zugänglich wird. Wir-Kultur im weiteren Sinne ist genauso radikal, nicht weniger.
Ja, und das kann man wirklich erstmal sacken lassen, weil das Exorbitante an diesem Entwicklungssprung, den du da ansprichst, ist ja, dass unsere Individualität sich nicht einfach irgendwie verliert und wir, wie wenn man einen Schalter umlegt, auf einmal ein bewusstes Wir sind, sondern der Weg dahin, sich wirklich diese neue, viel umfassendere, man kann auch sagen grenzenlose Wir-Dimension gegenwärtig zu machen, setzt ja ein Ringen zwischen dieser Ich-Perspektive und der größeren Möglichkeit voraus. Weil erfahrungsgemäß ist es ja so, das kennt jeder, wenn man mit anderen Menschen zusammenkommt, ist man meistens erstmal ein Ich und ist sich dessen noch nicht mal bewusst. Und viele der Ansätze, die wir im Heft vorstellen, versuchen dann wirklich erstmal das Ich-Sein bewusst zu machen, um dann diesen Zwischenraum zwischen Ichs auf das Ich quasi rückwirken zu lassen. Und in diesen Bewegungen zwischeneinander und auch in dem Raum, der dann zwischen Menschen entsteht, passiert etwas mit uns, das uns auf einmal andere werden lässt. Und das ist so, wer schon mal bei einem World Café dabei war oder mal in einer Gruppe Bohmischen Dialog praktiziert hat oder auch unsere evolutionären Dialoge. Da merkt man immer hinterher, dass die Menschen andere sind, als sie es vor dem Gespräch waren und das auch bemerken. Und das ist erstmal schon als Zustand und als Erfahrung wahnsinnig spannend. Aber das dann auch weiter zu durchdringen und sich wirklich zu bewusst zu machen, was da im Detail passiert, das ist einfach unermesslich.
Ich glaube, was wichtig ist an dem, was du hier ansprichst, ist, dass man sich auf dieses Wir-Thema nicht nur intellektuell einlassen darf, sondern man muss sich, um es wirklich nicht nur zu durchdringen, sondern überhaupt sich einzudringen in das Thema, ja, es zu durchdringen ist schon sehr viel gesagt, um da wirklich mal reinzukommen, man muss sich hier darauf existenziell einlassen. Und eine Voraussetzung ist, dass wir überhaupt mal an uns heranlassen, wie sehr wir Individuum geworden sind. Also es ist uns ja so eine selbstverständliche Sichtweise, hier als getrennte Individuum rumzulaufen und alles unter diesem Blickwinkel des getrennten Individuums wahrzunehmen, dass wir wie der Fisch im Wasser dieses Wasser überhaupt nicht mehr wahrnehmen, diese Individualperspektive überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Und es braucht Innenschau, auch Verständnis, auch sogar theoretisches Verständnis, aber vor allem auch Innenschau, um überhaupt wahrnehmen zu können, wie sehr wir hier eine ganz bestimmte Form des in der Weltseins geboren haben, und zwar über Jahrtausende, die große Errungenschaft mit sich gebracht hat, individuelle Verantwortlichkeit, individuelle Freiheit, also die Freiheit der Wahl, all das ist aus unserer Individualität geboren. Also das ist etwas, was wahnsinnig wichtige Dinge sind, die wir brauchen. Aber zu sehen, dass das eine spezielle Sichtweise ist, die nicht natürlich ist, sondern kulturell geschaffen, und zwar durch uns als Spezies, als Menschheit geschaffen, das überhaupt einmal reinzulassen, also so viel Distanz reinzulassen, dass dieses Ich bin ich und du bist du und das sind zwei getrennte Dinge und er ist er und sie ist sie, dass das eingeübte Weltsichten oder Weltwahrnehmungen sind, die nicht selbstverständlich sind, die uns nur selbstverständlich geworden sind. Diese Distanz zu uns selber zu bekommen, ist gar nicht so leicht. Das allein ist schon eine Herausforderung. Dann zu sehen, dass das auch seine Limitierung ist, dass unsere kulturelle Krise auch eine Krise dessen ist, dass diese getrennte Individualität ihren Schatten, so einen riesigen Schatten raufwirft, dass viel von unseren gesellschaftlichen Problemen auch damit zu tun haben, dass wir aus dieser Getrenntheit nicht rausbrechen können, sie nicht aufbrechen können. Und dann zu sehen, dass es hier auch verschiedene Richtungen gibt, in die man das auflösen kann, nämlich vor allem eine Richtung zurück und eine Richtung nach vorne. Ich habe das in dem Gespräch mit dem Jeff Carrera auch versucht so anzusprechen, in dem, das ist dann so ein bisschen ein theoretisches Denken von mir, ich gesagt habe, eigentlich von diesen Wir-Räumen, wenn wir versuchen, sie ein bisschen auch theoretisch zu verstehen, dass ich sie gerne unterscheiden möchte in primäre Wir-Räume, die wir noch in tribalen Zusammenhängen, in Stammeszusammenhängen sehen, wo wir alle als Menschheit herkommen, wo wir noch gar nicht Individuum geworden sind. Da gibt es auch verschiedene Unterstufen, so von der Stammesherkunft zu mythischen Zusammenhängen, zu dem personalen Wir. Das ist das was wir so in unserem postmodernen Kontext oft als Wir verstehen. Das ist, sind Wir-Zusammenhänge, aber wir sehen das alles nur aus dieser radikal individuierten Sichtweise, was toll ist, aber es ist eine spezielle Form des Wir, die ganz anders ist als diese präindividuelle Wir-Form, die er vorhat, und einfach mal zu sehen, sowohl verstehensmäßig als auch erfahrungsmäßig zu verstehen, da gibt es Unterschiede, und dann sich darauf einzulassen, dass es vielleicht eine höhere Synthese gibt, wo meine Individualität und diese tiefe, auch spirituelle Erfahrung von Nicht-Getrenntheit uns erlaubt, anders miteinander zu sein, dass da etwas zwischen uns darauf hinweist, dass wir eigentlich gemeinsam aus einer lebendigen Nicht-Getrenntheit gerade miteinander sprechen. Dass das etwas ist, das nicht eine hübsche Idee ist, sondern eine Erfahrung. Das sind Dinge, die haben große kulturelle Implikationen.
Absolut. In dem, was du gerade gesagt hast, schwingt auch schon das Paradox der neuen Wir-Räume, die sich weiter verstehen, mit. Weil obwohl diese Wir-Räume natürlich aus sich durch das aktive Dasein von Menschen, die als Einzelne zusammenkommen, gestalten, können diese Räume nicht aus der Ich-Perspektive entstehen. Und das ist, glaube ich, so das größte Mysterium dessen, was wir auch mit dem Heft und mit den verschiedenen Blickwinkeln versuchen, nachvollziehbar zu machen, weil aus dieser Ich-Wahrnehmung komme ich nicht einfach so heraus. Und du hast schon angedeutet, als spirituelle Perspektive, viele dieser Ansätze versuchen, sich diesem Paradox anzunähern, indem sie eben auch einfach Meditation als eine existenzielle Praxis des in der Weltseins mit hineinnehmen. Also Thomas Hübel macht das zum Beispiel in seiner Arbeit bei den evolutionären Dialogen, ist Meditation auch die tragende Säule eigentlich der ganzen Dialogarbeit, weil man erstmal wieder diese, ich nenne es mal natürliche Grenzenlosigkeit, die wir immer auch sind, auch wenn wir uns persönlich und kulturell zu einem Individuum herangebildet haben, haben wir ja immer auch noch so eine existenzielle Bezogenheit zur Welt. Und die ist uns über diesen langen Prozess der Individualisierung, ist sie einfach ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Und wenn man jetzt aber versucht, sich wieder bewusst zu machen, dass die dennoch da ist, dann glaube ich, steht man vor diesem Tor, das eben, wenn man es öffnet und durchgeht, dann in Wir-Räume führen kann. Und ich glaube, es ist sehr hilfreich, sich das auch wirklich so als ja kategoriale Entwicklung unserer Zeit zu vergegenwärtigen, dass das nicht jetzt einfach so ein Schritt für Schritt weitergehen ist, sondern dass wir noch mal auf eine ganz neue Weise Anlauf nehmen können, um eben die Fülle unseres Menschseins als Ganzem uns mit all den individuellen Fähigkeiten, die wir auch haben, auf eine ganz neue Weise anzueignen.
Lass mich das vielleicht auch mit zwei Beispielen illustrieren, die mich sehr beeindruckt haben. Das eine ist ein Beispiel einer Diskussionsrunde, die ich gerade vor ein paar Wochen in Indien hatte. Und das andere ist ein Beispiel wieder aus dem Magazin heraus. Ich war vor ein paar Wochen in Indien, wie das so schön heißt, den Foothills des Himalaya, also im Himalaya, wo der Himalaya nicht ganz Himalaya ist, aber schon riesig gebirgig für sich. Wir waren zu 14 mit indischen Freunden, die aus verschiedenen ganz spannenden indischen Initiativen dort zusammengekommen sind, die eben auch Interesse an unserer Dialogarbeit haben. Und wir haben uns da eine knappe Woche zusammengesetzt, um über Dialogarbeit und auch über höhere Wir-Räume zu sprechen. Und was ich so beeindruckend fand, in diesen Tagen bei Mussoorie, das ist diese Stadt, wir waren in der Nähe von dieser Stadt Mussoorie, war die Initiative, die uns dort eingeladen hat, die heißt Society for Integrated Development of Himalayas. Die hat dort ein Schulprojekt begonnen, auch schon, glaube ich, vor 20 Jahren so. Und die hat dort in den Dörfern der Umgebung, und bei Dörfern, da muss man sich vorstellen, das sind Dörfer, die noch ohne Straßenzugang, also das sind wirklich sehr traditionelle Dörfer. Und die haben dort, weil es dort lange eben keine Schulbildung gab, Schulen entwickelt und über Jahrzehnte dort Schulen aufgebaut, mit ihrem eigenen, auch sehr indisch-traditionellen Ansatz, um das mal so verkürzt zu sagen. Und die haben gesprochen, wie ihre Erfahrung, diese Schulen aufzubauen in diesen indischen Dörfern, in diesem Tal oder in den Himalayas, wo wir gerade saßen, einfach so davon geprägt war, zu sehen, wie diese Dörfler eine tiefe, ganzheitliche Einheit bilden, wo die Art und Weise der Dorfgemeinschaften schon auch ihre Konflikte hat, aber wie das etwas ist, das für uns sogar schwer vorstellbar ist, dass diese Menschen stärker in ihrer Dorfgemeinschaft sich selber sehen als in sich selber als ein Individuum. Und die haben, also meine Freunde dort, die so jahrelang das aufgebaut haben, die haben das wirklich auch in einer Weise darstellen können, wo ich diese tiefe Weisheit dieser alten Tradition, auch dörflichen Tradition, wirklich noch immer mit mir als tiefe Erfahrung mittrage, weil ich gemerkt habe, die sind eins mit ihrer Landwirtschaft, die sind eins mit ihrer Dorfstruktur, die sind eins mit der Landschaft, in der sie sind, die sind eins mit den Jahreszeiten. Ich will es nicht romantisch überhöhen, ja, weil das sind harte Sachen, aber da ist etwas, wo diese Verlorenheit, die Moderne kreiert und die dort rasant auch mit dem Einzug des Handys in den Dörfern momentan einzieht und die wirklich alte Tradition hier zerstört, wo ich einfach wirklich gemerkt habe, ohne es zu romantisieren, da ist etwas in unseren menschlichen Tiefen oder Traditionen, wo wir eingebettet sein in ein größeres Ganzes auch lernen können. Nochmal gesagt, ohne zurückgehen zu wollen.
Ja. Ja, ich glaube, bei dem Beispiel ist ganz wichtig, dass man sich wirklich den Geschmack dieser Ganzheitlichkeit bewusst macht. Weil das ist ja nicht nur, ich sag mal, aus traditionellen Strukturen resultieren, sondern wirklich auch aus einer spirituellen Rückbindung, dass Menschen sich einfach in ihrem Alltag bewusst sind, dass sie auf einer tieferen Ebene, bei aller Verschiedenheit, die sie vielleicht im Sozialen voneinander unterscheidet und die vielleicht auch manchmal zu Konflikten führt, dass man trotzdem in etwas Größerem schon immer verbunden war. Und das ist was, was uns durch das moderne Leben sehr, sehr fremd geworden ist. Aber was, um eben zu so neuen Wir-Kontexten zu kommen, unerlässlich ist. Weil gewöhnlich verstehen wir ja wieder unter Wir so dieses Beziehungen herstellen. Ich stelle zu dir eine Beziehung her, zu anderen Menschen. Und das ist so ein von Punkt zu Punkt gehen und Strippen ziehen. Aber wenn man dann mal das Leben als Ganzes in die Wahrnehmung zu nehmen versucht, dann merkt man, dass dieser lineare, punktuelle Ansatz nicht tragen kann, weil es einfach so viele Möglichkeiten des sich Beziehens gibt und man als aus dieser Einzelperspektive denkend es überhaupt nicht schaffen würde, all das zusammenzubringen. Und deshalb ist es so wichtig und deswegen finde ich auch das Beispiel so schön, weil das du hast ja einen sehr komplexen dörflichen Zusammenhang beschrieben. Die sitzen da ja nicht den ganzen Tag und meditieren, sondern die leben ihr Leben. Die produzieren ihre Lebensmittel, die bilden ihre Kinder aus, die sind den ganzen Tag beschäftigt. Und wenn man es schafft, das wirklich in dem Bewusstsein, dass man schon immer zusammen ist, zu gestalten, dann wird was völlig anderes möglich.
Genau. Und um auch klarzustellen, dass es nicht darum geht, jetzt eben zu solchen traditionellen Formen zurückzugehen, sondern nur auch von ihnen zu lernen, möchte ich auch das andere Beispiel mit einbringen, das aus dem Magazin ist. Das ist ein Unternehmensberater, der aus dem anthroposophischen Zusammenhang auch kommt, der Dirk Große. Der arbeitet mit teilweise ganz normalen Wirtschaftsbetrieben als Unternehmensberater. Und er beschreibt seine Arbeit einfach aus seiner, ich würde es mal so formulieren, Empfindsamkeit, die wir alle kennen, aber vielleicht nicht wirklich ernst nehmen. Wenn wir in einen Raum reinkommen, ja, in dem ein Arbeitszusammenhang da ist oder in dem eine Diskussion da ist, wo wir wahrnehmen, dass hier Individuen sitzen und verschiedene Meinungen, verschiedene Lösungsansätze, Konflikte oder auch nicht, wie auch immer. Aber dass wir auch unseren Aufmerksamkeitspunkt verlagern können, dass hier etwas im Raum selber existent ist, dass ein Ausdruck dieses gemeinsamen Bewusstseinsraumes ist. Mhm. Er beschreibt es so, da gibt es Situationen, wo du merkst, du weißt gar nicht, was der Fall ist, aber da ist irgendetwas in diesem Miteinander, was wo gerade ein heiliger Augenblick entsteht. Irgendetwas, was zwischen diesen Menschen gerade da ist, was nicht ein Einzelner ausmacht, sondern was die Gesamtheit dieser Gruppe trägt, wo ein bestimmter Charakter entsteht und du merkst, irgendwas ist in diesem Raum, das hat eine heilige Dimension. Oder auch andersrum, irgendwas ist in diesem Raum, das ist wirklich übel. Dass irgendwas stinkt in diesem Raum. Und zu sehen, dass wir gemeinsam diese Charakteristika entwickeln, die so würde ich sehen, falls der Große sagen, auch als Wesenheiten fast wahrnehmbar sind, wo wir uns den Blickwinkel aufeinander in den Zusammenhängen, also in den Familienzusammenhängen, Freundeskreiszusammenhängen, bei ihm vor allem Arbeitskreiszusammenhängen, verlagern können von dem aufs Persönliche gerichtete, auch weg von dem Interpersönlichen, auf diesen wirklichen gemeinsamen Bewusstseinsraum und sehen, dass da etwas ist, dass eine Firma zum Beispiel, die hat einen gewissen Charakter. Und der Charakter kann mies sein, Der Charakter kann aber auch wirklich, dass da Menschen zusammen sind, die wirklich an hohen Idealen hängen, wo da wirklich der Charakter dieser Firma eine Kraft hat. Und zu sehen, dass unsere kollektiven Zusammenhänge solche wahrnehmbaren und deswegen auch gestaltbaren Räume hat, ändert die Art und Weise, wie wir Beziehungen aufbauen können, weil auf einmal dieser Raum als Ganzes ganz in den Blick kommt. Und ich glaube, da ist unheimlich viel machbar, wenn wir sehen, dass wir sind als Ganzes in diesen verschiedenen Konglomeraten, die wir sind, Firmen, Arbeitsgruppen, Freundeskreise, Städte, Bundesländer, Staaten, Kulturen, Kontinente, das hat alles Charakteristika. Und zu sehen, wir sind ein pulsierendes, miteinander in Verbindung stehendes Ganzes, das als solches wahrgenommen werden kann, da kann man einen anderen Blick einüben, der weit über diese rein individualisierte Blickweise hinausgeht und der nicht jetzt zurückgeht in was Traditionelles, der für meines Erachtens ein Blick nach vorne ist.
Absolut. Und ja, nicht nur ein Blick nach vorne, sondern wirklich auch eine Übung nach vorne. Ich fand das eben so schön, als du den Begriff einüben verwendet hast. Und den würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen, weil ich denke, dadurch, dass heute sehr viel schon mit Wir-Räumen experimentiert wird, haben natürlich auch schon viele Menschen entsprechende Erfahrungen gemacht, wie dieser Moment, dass sich wirklich im Ganzen bewusst werden oder wenn man auch spürt, dass das Ganze gerade weitergeht. Das sind große Momente, die in einem tiefe Eindrücke hinterlassen. Und oft hat man dann, wenn man wieder in Anführungsstrichen in den Alltag zurückgeht, dann das Gefühl, das kollabiert wieder. Und daran merkt man auch so, dass diese Wir-Qualitäten zwar auf eine gewisse Weise unser ganz natürliches Menschsein sind, aber dass wir sie auch lernen und kultivieren müssen. Und ich denke, das ist was ganz, ganz Fragiles, wo wir auch sehr viel Demut brauchen und wirklich so dieses uns zurücknehmen und etwas herausfinden wollen. Also ich fand das zum Beispiel so interessant in dem Trialog, den Elizabeth Diebold mit Juanita Braun und William Isaacs gemacht hat, weil ja sowohl Juanita Braun als auch Isaacs sehr stark in Unternehmenskontexten unterwegs sind, wo es wirklich gar nicht darum geht, dass jetzt da Menschen ihr Bewusstsein schulen wollen, sondern die arbeiten mit Wir-Methoden, einfach weil sie bestimmte Fragestellungen lösen müssen. Und da liegt dann wirklich die Betonung auf müssen. Und dann aber zu sehen, dass wenn man Menschen erstmal wieder mit ihrer Grundsensibilität vertraut macht, das, was du vorhin gesagt hast, zum Beispiel, dass man in einem Unternehmen merken kann, wenn es stinkt oder wenn irgendwas in den Fluss kommen kann. Und da wirklich einfach Übungskontexte zu schaffen und sich auch im Ausprobieren einfach diesem Wir immer wieder anzunähern, das ist, glaube ich, eine große, große Aufgabe, weil dieses Wir, und das ist wieder dieses inhärente Paradox, es ist eigentlich das Natürlichste, was wir sein können, und gleichzeitig müssen wir üben, üben, üben.
Stichwort üben, üben, üben. Ich habe es ja schon erwähnt, dass dieses Wir-Thema natürlich für uns von Evolve ein gewisses Hausthema ist. Also unsere evolutionären Dialoge, mit denen wir arbeiten, unsere Arbeit mit unserem HRW-Training, das sind alles auch Sachen, die wirklich das mit inspiriert haben, was wir hier ins Heft gestellt haben. Und was wir versuchen mit dem Magazin, auch mit diesem Radio, sind ja so tastende Versuche in diese neue Wir-Kultur hinein. Da gehört dazu, dass zumindest unser Anspruch in unserer Redaktion besteht, aus dieser Wir-Kultur heraus kreativ miteinander zu arbeiten. Es gehört auch dazu, dass wir jetzt neben dem Magazin und dem Radio auch noch ein neues Standbein dazustellen, in dem, was wir die Evolve Family nennen. Das sind jetzt die Evolve Lesersalons, wo wir wirklich neben diesen dreimonatlichen, auch tiefen Recherchen, die wir versuchen hier zu liefern, und den wöchentlichen, hoffentlich lebendigen Auseinandersetzungen und Gesprächen mit Menschen, die hier in einer neuen Bewusstseinskultur was zu sagen haben, hier wir mit den Lesern und Leserinnen und die Leser und Leserinnen miteinander in den Dialog kommen lassen wollen, aus der Hoffnung und dem Anspruch heraus, dass das Grundlage und Ausgangspunkt einer wirklich pulsierenden Wir-Kultur sein kann, wo wir unseren Impuls setzen wollen, durch die grundlegenden Artikel, Vorstellungen des Magazins, durch die wöchentliche lebendige Dialogskultur hier im Radio und jetzt durch die Dialogkultur mit unseren Lesern und Leserinnen und zwischen unseren Leserinnen und Leser. Erstens bin ich überrascht, weil das eine Dynamik jetzt gerade am Anfang angenommen hat, die ich so nicht erwartet habe. Also wir haben von Innsbruck bis Stuttgart bis Wien Anfragen, wo ich gar nicht weiß, wo die herkommen, wo auf einmal Leute Evolve Salons machen wollen. Wenn ein Zuhörer und Zuhörerin hier im Radio noch inspiriert ist, bitte meldet euch. Wir sind da momentan sehr, sehr begeistert davon. Sag doch ein paar Worte dazu. Das ist ja in einem gewissen Sinn ja auch dein Projekt.
Ja, also unser Anliegen ist es eigentlich, wirklich diesen inhaltlichen Raum, den das Magazin öffnet, in einen Gesprächsraum weiterzutragen, wo man wirklich das, was auch die Artikel in einem selbst zum Schwingen bringt, mit anderen weiter teilen kann. Weil es ist ja so, dieses selber beseelt sein von irgendwelchen Themen. Das ist eine wunderschöne Sache, aber es gewinnt sein Momentum in einer gewissen Weise immer erst in diesen Zwischenräumen, wenn ich Gegenüber habe, die sich darüber auch austauschen und weiter bewegen wollen. Und deswegen ist eigentlich der Evolve Salon, den es jetzt schon auf der Webseite von Evolve sind, die Orte, an denen wir bereits vertreten sind. Das ist so einfach der nächste inhärent logische Schritt.
Und natürlich ist unsere eigene Dialogkultur, also wir haben ja diese Dienstagabendskultur, auch das findet man auf der Website, unser HRW-Training, das versucht wirklich auch hier Trainingsgrundlagen für so eine neue Form des Miteinanders hier gemeinsam zu entwickeln. Vielleicht auch hier noch eine Werbung in eigener Angelegenheit. Wir haben einen wunderschönen Ort in Griechenland vom 7. bis 16. August an der Ägäis gelegen, wo wir auch ein Retreat gemeinsam zu diesem Thema machen. Wir nennen das ein HRW Sommerretreat vom 7. bis 16. August. Das auch von mir und von Elisabeth Diebold hier geleitet wird, aber im Prinzip wird es auch ein Miteinander-Retreat werden, wo wir wirklich auch versuchen, auch für uns neue Schritte zu setzen, wie das jetzt nicht nur etwas ist, was wir im Magazin reflektieren können, sondern wie wir aktiv auf die Art und Weise, wie wir persönlich uns auf dieses Thema einlassen, aber auch auf die Art und Weise, wie wir miteinander lernen, umzugehen. Und zwar umzugehen im redaktionellen Alltag, umzugehen in Art und Weise, wie wir zum Beispiel ein Magazin produzieren, aber auch umzugehen, wie wir eine Kultur entwickeln zwischen unseren Leser und Leserinnen im größeren, integral evolutionären Feld, umgehen auch mit unseren Partner und Partnerinnen, dass das kein Gegeneinander, sondern ein Miteinander ist. Wir haben hier hohe Ansprüche, dieser Wehkultur Rechnung zu tragen. Ob es uns gelingt oder nicht gelingt, das müssen wir unseren Beobachtern und Kritikern überlassen. Also ich glaube, wir können zwar unsere eigene Meinung dazu haben, aber da muss auch jemand einen Außenblick auf uns anwenden, was uns hier gelingt. Das Anliegen ist zumindest da.
Also ich glaube, gerade so ein Retreat ist auch wirklich eine der bestmöglichen Möglichkeiten, so tief man es sich noch nicht vorstellen kann, in diese Wir-Arbeit einzutauchen. Weil gerade diese Fokussierung wirklich auf Phasen der tiefen Stille, aus denen man dann heraus in den Kontakt geht. Das ist ja ein Szenario, in dessen Genuss man unter alltäglichen Lebensumständen nur sehr, sehr selten kommt. Und sich da mal ganz bewusst darauf zu beziehen und auch wirklich ja im eigenen Leben diesen Bezug zu einem Wir über 10 Tage wichtig zu nehmen. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes.
Um auf unser Heft zurückzukommen, in einer gewissen Weise verstehe ich dieses Magazin, und das soll natürlich auch eine Einladung sein, das Magazin zu kaufen, oder nein, nicht zu kaufen, zu abonnieren. Es hat ein bisschen was auch von einem Handbuch oder eine Einführung in diese Wir-Kultur aus unserer Sicht, jetzt nicht im Sinne einer Systematik, weil wir haben hier einfach verschiedene, auch unterschiedliche Perspektiven zusammengesetzt, aber einfach mal zu sehen, was hier los ist und wirklich zu sehen, dass es hier mehr zu entdecken gibt, als dieses harmlose Wort Wir zu sein scheint, dass es auch viel provozierender ist als das, was wir oft unter Wir verstehen, aber was im Prinzip dann oft nicht mehr ist als ein Kuschelwir. Nicht, dass es auch seine Berechtigung hat, aber Wir ist auch kulturrevolutionärer. Und das Entdecken, dass wir, das ist dann auch eine spirituelle Aussage, dass wir vielleicht diese kreative Synergie sind, die in unserem Miteinander zum Ausdruck kommen kann. Also wenn wir wirklich als Menschen reif genug sind, unser Ego, ich sage einfach mal, hintanzuhalten. Ja? Es genügt ja, wenn man es hintanhält. Man muss es ja noch nicht losgeworden sein. Aber einfach es ein bisschen hintanhält und wahrzunehmen, dass es zwischen uns immer diese kreativen Möglichkeitsräume gibt, die einfach dadurch entstehen, dass wir in Beziehung treten können. Und dass wir dadurch, dass wir in Beziehung treten können, wir miteinander die wunderschönsten Dinge machen. Zum Beispiel Magazine. aber auch alles andere. Und dass in diesem Miteinander einfach die Gesamtheit der kreativen Möglichkeitsräume unserer menschlichen Kultur aufbrechen, wenn wir uns diesem Aufbrechen hingeben. Und dass das etwas ist, was eine radikal spirituelle Praxis ist, aber auch eine kulturelle Praxis und auch eine Praxis, die wir mit der Frage, wie wir als Menschheitskultur weitermachen, das ist eine der Schlüsselqualitäten, glaube ich, die uns erlaubt, hier weiterzumachen. Gerade die Konflikte der Gegenwart, glaube ich, zeigen darauf hin, dass dieses Thema so ein Schlüsselthema ist für uns als Menschheit.
Ja. Ja, und man kann das Heft natürlich auch wirklich dazu verwenden, indem man diesen unterschiedlichen Wir-Bezügen, die diese Autoren, die wir im Heft haben und unsere Gesprächspartner, die machen, sich da auch jeweils mal ein bisschen reinfallen zu lassen. Weil sowohl diese eher sozialen, zwischenmenschlichen Facetten als auch diese Bezüge, bei denen das Ich dann wirklich immer mehr zurücktritt und der Zwischenraum anfängt, zwischen Menschen lebendig zu werden. Bis hin zu dem Punkt, den du, Thomas, in deinem Gespräch mit Jeff Carrera ansprichst, dass wirklich das Persönliche auf einmal, ja, ich möchte gar nicht sagen verschwindet, aber sich auf eine Weise transformiert, dass durch Menschen etwas, was über Menschen hinausweist, möglich wird. Wenn man sich diese verschiedenen Facetten immer wieder bewusst macht und vielleicht auch mal versucht, im eigenen Alltag bewusst dahin zu schauen, wo vollzieht sich da gerade was? Welche Qualität ist das? Bin ich gerade mit jemandem sehr persönlich, mit einer Gruppe? Oder ist da schon ein Funke, dass ich was weiteres entfalten möchte? Weil letztlich, wir Räume sind etwas, die immer wieder aufs Neue entstehen und geöffnet werden müssen. Und ja, sie tun das nur, wenn wir immer wieder versuchen, in uns selber diese Qualitäten auch erstmal zum Schwingen zu bringen. Und das ist ein, ja, sehr langer und intensiver Weg, weil wenn unsere Identität anfängt, sich so zu verschieben und eben nicht mehr nur ein Ich sein möchte, dann ist es einfach hilfreich, diese ganzen Details zu versuchen zu leben. Vielleicht noch ein letzter Artikel im Heft. Wir haben auch diese Lebensgemeinschaft Tempelhof vorgestellt. Und da kommt das für mich so zum Ausdruck. Das ist eine Lebensgemeinschaft, die verschiedene Wirtschaftsbetriebe hat und die sich auch kultureller Entwicklungsarbeit verpflichtet fühlt. Und an diesem Beispiel, da spürt man wirklich, in wie vielen Details wir Räume leben und wie viel Liebe zu diesen Details wir auch brauchen, um dieses Wir, über das wir jetzt gesprochen haben, wirklich Wirklichkeit werden zu lassen.
Ich würde gern an der Stelle jetzt auch nochmal unsere Telefonnummern durchsagen und unsere Hörerinnen und Hörer bitten sich, wenn sie möchten, auch an dem Gespräch zu beteiligen. Ich sage mal die Telefonnummern in Deutschland 0201 545 99 800, in der Schweiz 041 51 260 12. In Deutschland, in Österreich, Entschuldigung, 01 22 97 303. Dann die Telefonnummer des Konferenzraums, in dem man sich hier einwählt. Die wäre 77 58 0, gefolgt von der Raute-Taste. Und dieser Konferenzraum hat noch einen Einwahlcode, 12 12 12, auch gefolgt mit der Raute-Taste. Es gibt noch eine Hürde, die ich wie immer dazu sage, dass wir auch sehen, dass Sie sich zu Wort melden wollen. Das können Sie zeigen, indem Sie mit der Stern-1-Taste sozusagen die Hand heben, dass wir sehen, Sie wollen sich hier in diesem Konferenzraum auch zu Wort melden. Wir haben wie immer auch schon einige E-Mails. Ich möchte gern mit einer E-Mail-Frage hier anfangen, die ein Hörer schreibt, wie seht ihr aus eurer Beschäftigung mit dem Thema das Verhältnis von individueller Entwicklung und Entwicklung von Wir-Zusammenhängen? Magst du dazu was sagen?
Ja, also auf eine gewisse Weise ist die Entwicklung von Wir-Räumen, auch eine Aufgabe, die uns zutiefst individuell fordert. Und zwar nicht nur, weil es letztlich darum geht, dass unser Selbstverständnis als Ganzes einen, Sprung macht, sondern auch, weil dieser Sprung nicht einfach passiert. Das ist ja das Interessante im Vergleich zum Beispiel zur Meditation. Wenn man meditiert, setzt man sich einfach hin und ergibt sich dem, was passiert. Aber dieses als Mensch in Wir-Räumen aktiv Dasein erfordert ja wirklich auch, dass ich immer wieder schaue, wer bin ich denn und wer kann ich werden? Und das ist ja auf eine gewisse Weise eine sehr, sehr persönliche Entwicklungsaufgabe, weil man nämlich immer wieder in sich spüren kann, wo bin ich noch nicht in diesem Wir-Raum? Wo möchte mein Ich einfach Ich sein und für sich selbst stehen. Und deswegen ist das ein sehr interessanter Prozess des Ringens, in den man sich da auch einbringen kann.
Ich hatte gerade vor 2 Tagen ein Gespräch mit dem integralen Autor Michael Habegger, auch über diese Wir-Räume. Und der Michael ist ja auch sehr immer darauf ausgerichtet, wirklich auch vor totalitären Gefahren hier auch zu warnen. Und ich glaube, das ist damit hier auch wirklich angesprochen. Und wir hatten ein schönes Gespräch darüber, einfach zu sehen, das Einlassen auf Wir-Räumen ist ja auch immer die Gefahr des Totalitarismus. Und das meint jetzt nicht mal so die ursprünglichen primären Wir-Räume, die ja auch Wir-Räume sind, die, aus denen man nicht raus konnte, sondern die regressiven Wir-Räume, die jede Form des Totalitarismus mit sich bringt. Der einzige Wir-Raum, der hier wirklich ein Weg nach vorne ist, ist einer, der aus der individuellen Freiheit getragen ist. Und es ist, glaube ich, ein radikaler Unterschied, und den kann man nicht genügend betonen, dass es Wir-Räume gibt, die sind präindividuell, die haben noch kein reifes Ich entwickelt oder unterdrücken das vielleicht sogar. Oder es gibt Wir-Räume, wo reife individuelle Ichs sich aus Reife und aus Freiheit für Nicht-Getrenntheit entscheiden.
Ja, und das Interessante ist ja auch, wenn es gelingt, dass dieses Gelingen des Wirs uns dann auch kognitiv wieder zugänglich ist und wir auch mit all unserem Wissen und all unserem Sachverstand dieses Wir durchdringen können und daraufhin befragen können, welche Qualität es hat. Das ist nicht nur einfach eine Erfahrung, die da vielleicht dann so ein beseligtes Moment schafft, sondern es ist wirklich etwas, was auch unserem Rationalen in der Welt sein gerecht wird. Mhm. Und wenn es das nicht wird, dann würde ich dieses Wir auch sehr hinterfragen wollen.
Ja. Ich meine, diesen Begriff, den wir hier so verwenden, dieses Higher We, das höhere Wir, ein Grund, warum wir diesen Begriff verwenden, ist, um wirklich zu sagen, der Unterschied zwischen einem primären Wir oder man könnte auch sagen, einem regressiven Wir besteht aus der Freiheitsgetragenheit. Mhm. Und diese Freiheitsgetragenheit entsteht nur aus dieser Kraft und auch der rationalen Einsicht,
ja,
des Einzelnen, des und der Einzelnen.
Absolut.
Und zu sehen, das ist sozusagen die Quadratur des Kreises, um die es geht. Weil es ist, ich sag mal so, leicht oder eigentlich ein leichtes, in ein unbewusstes Wir rein zu rutschen. Mhm. Es fällt uns auch sehr leicht, in ein absolut kokonhaft isoliertes Ich sich zu verlieren. Das können wir mittlerweile auch. Aber eine höhere Synthese ist vielleicht der nächste kulturelle Schritt. Gelingt uns das? Mhm. Ich glaube, die Wir-Praktiken, die gerade jetzt als kulturelle Technik entstehen, sind ein Versuch dieser Synthese. Lass es uns doch probieren. Und egal wie, also was wir machen, ist sagen ein Ansatz, es gibt auch andere Ansätze. Entscheidend ist, dass wir es versuchen.
Es ist vielleicht auch gut, sich nochmal zu vergegenwärtigen, wenn solche Wir-Erfahrungen in Anführungsstrichen gelingen, dann hinterlassen sie häufig ein ja sehr beseeltes Gefühl. Man spürt so eine Erhabenheit, weil man in sich selber die Bewegung spürt, die das Ganze gerade gemacht hat. Aber gleichzeitig heißt das nicht, dass diese Wir-Arbeit immer etwas macht, was einen gerade zufrieden oder fröhlich macht, das sich gut anfühlt. Mhm. Ganz im Gegenteil. Und ich glaube, gerade wenn man auch bereit ist zu ringen, und auch Ringen wahrnimmt in Wir-Räumen, dann ist man wirklich authentisch bei etwas, was sich gerade entfaltet und sucht nicht einfach nach einer neuen Entspannungszone.
Mhm. Noch eine Frage von einer Hörerin, die sagt, eingebettet sein in ein größeres Ganzes hat Thomas die Haltung der Einwohner in den weiten Dörfern in Indien beschrieben. Wie erkennt ein modernes Wir das größere Ganze? Was ist dafür notwendig? Oder ist das Wir per se das Größere?
Das ist eine schwierige Frage. Also mal ganz weit nach draußen geschaut, würde ich sagen, das Wir ist etwas, was sich permanent entwickelt und deswegen gar kein wirklicher Bezugspunkt für uns. Also als etwas, auf das wir uns beziehen könnten. Und wenn man sich diese Bewegung vergegenwärtigt, dann hat man, glaube ich, gute Chancen, in diese Öffnung hinein zu wachsen.
Wir haben jetzt, und ich lass uns kurz freischalten, weil wir auch schon ziemlich weit fortgeschritten sind mit der Zeit, hier ein Hörer, eine Hörerin per Telefon. Sie sind freigeschaltet. Hallo?
Hallo?
Ja, hallo?
Ja, ich habe eine Anmerkung noch zu machen, die Meditation betrifft, weil jetzt beim euch Zuhören ist mir einfach nochmal so deutlich. Ja, und die Meditation ist für mich eigentlich so der Anker, dieses reife Ich mit auszubilden. Nämlich in der Art und Weise, dass in der Meditation ja ich im Prinzip erfahre, das Ich loszulassen und quasi diese Ego-Gebundenheit zu lösen ein Stück oder zu lockern. Und ich glaube, dass ohne diesen Weg auch bei aller rationalen oder kognitiven Erkenntnis von Nicht-Getrennt-Sein, von Freiheit, ja, auch von individueller Freiheit und mein Hinterfragen des Ichs, dass es genau diese Lockung auf dieser anderen tieferen Ebene auch braucht.
Vielen Dank für die Ergänzung. Das ist ein wichtiger Punkt, den wir jetzt hier fast ausgelassen hätten. Magst du was dazu sagen?
Ja, also ich denke, das Zentrale daran ist wirklich, dass das Ich nicht aus sich selbst über sich selbst hinaussehen kann. Und deswegen braucht es, glaube ich, immer eine Erfahrung dieser völligen Entgrenzung. Und die kann natürlich, manche Menschen haben vielleicht das Glück, dass sie ihnen auch einfach so durch Zufall widerfährt. Aber erfahrungsgemäß ist es in der Tat so, dass wir uns diese Offenheit übend aneignen müssen. Und Meditation ist da, das haben die Jahrtausende eigentlich bewiesen, eine der besten Methoden, wirklich auch an diesen Nullpunkt zu kommen und wirklich ja, dass die Relativität des Ichs lebendig werden zu lassen. Und von daher sind auf eine gewisse Weise in der Tat Wir-Räume ohne eine meditative Praxis sehr, sehr begrenzt. Also sie können sich trotzdem ergeben, gerade diese sozial betonten Wir-Räume. Aber wenn man wirklich nach diesen höheren Wir-Räumen strebt, die ja über das individuelle Menschsein hinausgehen, dann führt meiner Erfahrung nach am Meditieren kein Weg vorbei.
Ich glaube, es hat ein bisschen auch damit zu tun, was die Hörerin-Frage vorhin angefragt hat, bezüglich diesen Wir-Räumen, oder worauf man sich hier bezieht. Weil ich glaube, was es hier braucht, ist eine Erfahrung, ich würde es jetzt in meiner Sprache so nennen, von einer ungeteilten Lebendigkeit oder einer unbegrenzten Lebendigkeit, die sich in unserem Beziehungsraum darstellt und die ja auch nicht zwischen unserem menschlichen Beziehungsraum aufhört, weil wenn man sich darauf einlässt, und das ist wieder in sich eine Form von meditativer Übung, man merkt, wir sind da in einem ungeteilten, lebendigen Ganzen. Das fängt bei mir und bei diesem Gespräch und all dem an, und das ist der Baum da draußen, und das ist die Stadt, die pulsiert, und das Land und dieser Planet, und einfach sich darauf wirklich existenziell einzulassen, dass man im Dialog und nicht getrennt von diesem lebendigen, einem ungetrennten Ganzen ist, um es mal so zu sagen. Das ist jetzt ein großes Wort so dahingestellt, aber das ist eine Öffnung, in der dieser Raum entstehen kann, auf den man sich einlassen kann. Es braucht unsere Individualität als in unserer Eigenverantwortlichkeit und Entscheidungsfreiheit. Aber, und da kommt die Meditation ins Spiel. Meditation ist ja sozusagen eine große Übung der Desidentifizierung.
Genau.
Jeder ernsthaft meditierende wird an die Grenzen stoßen und vielleicht auch sie brüchig werden lassen, wo wir einfach tief Gewohnheiten haben, mit allen möglichen Zeug identifiziert zu sein. Und diese tiefe Erfahrung, dass diese Identifizierung relativ ist, löchrig ist, dass da etwas Grenzenloses zum Durchscheinen kommt, wenn ich diese Identifikation, es ist sogar egal welche, einfach mal in der Übung von Meditation sein lasse, ist eine kraftvolle Voraussetzung, um wenn ich dann aus der Meditation kommend, jetzt übertragen gesprochen oder vielleicht auch wörtlich gesprochen, wieder in Beziehung tritt, merkt, dass dieses unbegrenzt Ganze auch zwischen uns pulsiert als ein Ganzes. Und dieses Desidentifizieren, auch getragen von einem reifen Ich-Bewusstsein, erlaubt, dass sich hier Räume in unsere Wahrnehmung sichtbar werden lassen, die ja etwas von dieser Qualität von unbegrenzter Lebendigkeit als Beziehungsraum haben. Und die zu erforschen, ist ident für mich mit der Erforschung dieser Wir-Räume.
Das finde ich einen schönen Schlusspunkt, weil ich glaube wirklich, Wir-Arbeit ist letztendlich immer diese Pendelbewegung zwischen dem absoluten Nichts und dem Versuch des Ausdrucks. Und wieder zurück zu diesem Nullpunkt und wieder der Versuch des Ausdrucks. Und wenn das Menschen über eine Weile zusammen praktizieren, dann können sie wirklich wahrnehmen, wie in so einer Wellenbewegung die Räume immer größer werden.
Ja. Herzlichen Dank. Das war natürlich auch nur so ein kurzer Querschnitt unserer Gedanken, unserer Arbeit über diese Wir-Ausgabe vom Evolve Magazin. Wie gesagt, in den Salons kann man gern auch in den verschiedenen Orten und teilweise auch online über diese Inhalte weiter diskutieren und da dieses Thema der Wir-Räume wirklich auch so ein Lebensthema sowohl unseres Magazins als auch des Radios ist, es wird uns weiter begleiten. Nadja, danke, dass du hier warst. Herzlichen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und einen schönen guten Abend.
Danke und einen schönen Abend.